Ich freue mich wieder nach so einer langen Zeit bei euch zu sein. Der eine oder andere erinnert sich bestimmt daran, dass ich so vor etwa 5 Jahren bei euch war. Wir haben zusammen einen Abend gemacht zum Thema Seelsorge. Das war noch in der Zeit, als ihr hier euer Haus umgebaut habt. Und wir waren da in einem Gebäude, nach meiner Erinnerung sowas wie ein Industrie- oder Gewerbegebäude. Und da hatten wir einen sehr schönen Abend. Erinnere ich mich sehr gern dran. Ich war zwischendurch natürlich bei euch hier gewesen, aber habe dann irgendwo still in der Ecke gesessen. Zum Beispiel bei der Eröffnung dieses Saales erinnere ich mich auch gerne dran. Mir ist es wichtig, dass im Kreis die Seelsorgearbeit vorankommt, dass ich auch weiß, was in den Gemeinden an Themen dran sind, und deshalb habe ich gerne den Kontakt zu den Gemeinden, suche auch gerne die Gemeinden, die mich einladen. Und von daher bin ich auch hier. In der Corona-Zeit hat sich etwas entwickelt, was vorher nicht so da war, nämlich, dass es ganz vermehrt Leute gibt, die anrufen und sich melden und sagen, wir möchten mal mit jemandem seelsorgerliche Gespräche haben, die nicht aus meinem eigenen Umkreis sind, sondern die Gemeinde und Glauben mit mir teilen, aber nicht direkt jeden Sonntag neben mir sitzen. Und das ist natürlich auch was ganz Wichtiges, dieser Bedarf, der sich so entwickelt hat und eigentlich durch die ganzen Ereignisse auch ungebrochen ist. Deshalb ist auch wichtig, dass die einzelnen Leute in den Gemeinden zumindest mal ein Gesicht vor Augen haben, mit wem sie dann sprechen. Ich möchte gerne mit euch heute über Muttertag reden. Wir feiern heute Muttertag, und ja, vielleicht hat die eine oder andere Mutter heute bereits eine kleine Überraschung am Frühstückstisch gehabt. Meine Enkelkinder haben mit meiner Frau zusammen natürlich für die Schwiegertochter ein schönes Frühstück gemacht. Und das ist ja auch immer was Schönes, wenn dann etwas Gebasteltes oder ein Gedicht vorgetragen wird, besonders wenn die Sachen selbst gemacht sind. Wir feiern Muttertag, vielleicht nicht mehr lange. Ich habe vor ein paar Tagen gehört, dass es Bestrebungen gibt, aus dem Muttertag einen Elterntag zu machen. Was auch immer das werden soll. Mir ist auch klar, wie kritisch Muttertag für manche ist. Nicht alle unter uns sind Mütter, zum Beispiel die Väter oder die Kinder. Aber auch Singles und die Frauen, deren Kinderwunsch unerfüllt blieb. Andererseits haben wir alle eins gemeinsam. Wir alle haben und hatten eine Mutter und können daher mitreden, wenn es um Mütter und Muttersein geht. Selbst dann, wenn unsere Mutterbeziehung nicht so gut war, wie wir sie gern hätten. Das soll uns aber nicht davon abhalten, heute über den Muttertag, über Mütter und Gott, Gottes Sammelleidenschaft. Manche denken da immer an das dicke Buch mit all den Dingen, die wir getan oder nicht getan haben. Aber das ist doch etwas anders. Und über Gottes Tätowierungen. Vielleicht wusstet ihr das noch gar nicht. Gott ist tätowiert. Und was das alles mit uns zu tun haben, darüber wollen wir heute nachdenken. Ja, das Rot kommt nicht so ganz durch. Heute ist Muttertag. Es ist der Tag, an dem Blumen gekauft werden, die Blumenläden richtig gut verdienen, Kinder Bilder malen und Karten schreiben, vielleicht Frühstück auch für die Mutter am Bett servieren, vielleicht basteln die Kinder im Kindergottesdienst noch etwas, was sie ihren Müttern schenken können. Viele gehen heute essen. An diesem Tag bleibt die Küche kalt, an ihrem Festtag soll die Mutter keine Arbeit haben. Was bedeutet es, das holprig vorgetragene Gedicht am Morgen, die Umarmung, der Kuss, alles Gute zum Muttertag? Vielleicht auch noch eine Rose, ein Herz aus Kuchenteig. All das zeigt, die Mutter als Person kommt in den Blick. Sie wird gesehen. Muttertag. Dadurch, dass dieser eine Tag im Jahr von allen anderen herausgehoben ist, haben wir plötzlich Augen für jemanden, der ständig um uns ist. Wir lernen sehen und achten, was sonst selbstverständlich ist. Muttertag lässt uns das Besondere im Alltäglichen erkennen. Wir feiern Mütter und im weiteren Sinne feiern wir auch die mütterliche Seite in Vätern. Und die mütterliche Seite in all den Menschen, die sich fürsorglich und liebend um andere Menschen kümmern und sich ihnen zuwenden. Spirituell gesehen feiern wir heute auch die mütterliche Seite Gottes. Jesaja 66, 13 sagt, so spricht Gott, wie nur eine Mutter trösten kann, so will ich euch trösten. Klar, Gelegenheit, Kinder und Enkelkinder zu trösten gab und gibt es an manchen Tagen in Hülle und Fülle. Vom Hinfallen über Streitigkeiten mit der Schwester oder dem Bruder bis hin zum verlorenen Kuscheltier ist alles dabei. Manches schwerwiegender als anderes. Manches einfach zu lösen. Anders erfordert Geduld und Kreativität. Aber was haben all diese Trotzanfälle, Streitereien und Magen-Darm-Infekte, Tränen der Augen und triefende Nasen, in denen Mütter gefordert sind, ja, tröstend zu reagieren, mit Gott zu tun. Das Bild einer Mutter, die ihr Kind tröstet, das ist nicht nur eine alltägliche Erfahrung, sondern eine Urerfahrung schlechthin, eine Urerfahrung der Menschheit weltweit und über Jahrhunderte hinweg. Der Urvorgang des Tröstens ist eine Erfahrung über alle kulturellen und zeitlichen Grenzen hinweg. Was ist eigentlich Trost? Was beinhaltet dieses leicht altertümliche Wort Trost? Warum tröstet überhaupt jemand? Hat Trost nicht auch etwas mit Empathie, mit Mitgefühl, aber auch mit Schwachheit und Versagen zu tun? Und warum ausgerechnet wie eine Mutter? Ein tröstendes Bild der Mutter für Jahwe? Der Duden definiert Trost als etwas, was jemand in seinem Leid, seiner Niedergeschlagenheit aufrichtet. Wikipedia schreibt, Trost ist zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der trauert und andere seelisch bzw. körperlichen Schmerz zu ertragen hat. Trost kann durch Worte, Gesten und Berührungen gespendet werden. Der Schmerz und die Traurigkeit des Getrösteten sollen gelindert werden. Er soll spüren, dass er nicht allein gelassen ist. Seine seelische Verfassung soll gestärkt werden. Das Wort Trost hängt sprachlich mit dem indogermanischen Wortstamm treu zusammen und bedeutet eigentlich innere Festigkeit. Das griechische Wort für Trost bedeutet auch Ermutigung, aufrichten. Den anderen in seinem Schmerz, in seinem Zerbruch und seiner Schwachheit nicht nur wahrnehmen, sondern mitten hineingreifen. Wieder aufrichten, Mut machen, Hoffnung bringen, Neuanfänge ermöglichen. Das, was wir heute mehr denn je brauchen. Wir sehen, Trost und Trösten betreffen einen recht großen und vielgestaltigen Bereich unseres menschlichen Lebens. Längst nicht nur die Situation der Trauer bei Abschied, Trennung und Verlust. Ich komme noch einmal auf diesen Vers zurück. Gott spricht wie nur eine Mutter trösten kann, so will ich euch trösten. Dieser Vers ist eine der bedeutendsten Bibelstellen, wo uns die mütterliche Seite Gottes gezeigt wird. Gott, der so oft Vater im Himmel genannt wird, hat eine unglaublich starke mütterliche Seite. Nachdem Israel nach Babylonien verschleppt war, sprach der Prophet Jesaja dem Volk Israel Trost zu. Das war neu. Zuvor wurde er von Gott als Kriegsgott, als mahnender Richter und allmächtiger Schöpfer geredet. Und nun auf einmal hören wir von einem Gott, der trösten will. Jesaja redet von einem Gott wie von einer guten Mutter oder Großmutter, die weiß, wie Trösten aussieht. Jesaja sagt das zu dem zerstörten und verlassenen Israel. Ihr werdet diese Urtrosterfahrung mit eurem Gott machen. Gott wird Jerusalem wieder aufbauen. Es wird wieder eine feste Stadt werden, in der ihr Zuflucht findet. Das Spannende an diesem Vers ist, dass es fast ganz am Ende von Jesajas Botschaft steht. Nach etlichen Jahrzehnten Exil, Zerbruch und Entwurzelung spricht der Prophet von Neuanfängen, messianische Hoffnung und Bestrafung für Gottes Widersacher. Das Problem: wie sollen die Menschen umgehen mit all dem Vorangegangenen, dem Kaputten, dem Fremden, den Enttäuschungen? Wem vertrauen und worauf? Einfach so tun, als wäre nichts gewesen, geht nicht. Neu sich auf dem Weg nach Jerusalem zu machen, ein Wagnis, ein Risiko. Der Trost, von dem hier gesprochen wird, gilt demzufolge nicht einem kleinen Kind, sondern dem Volk Israel, das Jahwe nun als erwachsenen Sohn aus dem Schatten des Exils gegenübertritt. Es ist das Bild einer Mutter, die ihren verängstigten Sohn anbietet, ihn liebevoll in die Arme zu schließen und durch ihr Hineinwirken inmitten von Zerbruch und Chaos Mut macht, einer neuen und anderen Zukunft, einer neuen und anderen Identität entgegenzublicken. Ich sehe dich. Ich sehe deinen Schmerz. Ich komme zu dir. Ich gehe mit dir. Ich halte dich. Nicht ein kleines Pflaster obendrauf, sondern der Stecken und Stab, der durch das Tal der Todesschatten Geleit anbietet. Nicht alles wird gut und heile, heile Segen, sondern du bist nicht allein mit deinem Schmerz. Ich bleibe bei dir. Tröstet denn eine Mutter anders als ein Vater? Über 500 Jahre nach Jesaja wird in Lukas 15 ein anderer, nicht minder verängstigter, erwachsener Sohn von dem liebenden Arm seines Vaters wieder aufgerichtet. Auch er erfährt durch diese tröstende Geste Zuspruch, Hoffnung und eine neue Identität. Das Bild einer tröstenden Mutter wird nun in der Geschichte vom verlorenen Sohn dem eines tröstenden Vaters gegenübergestellt. Rembrandt hat dies sehr eindrücklich in seinem bekannten Bild Die Rückkehr des verlorenen Sohnes gezeigt. Man beachte die Hände. Vater- und Mutterhände. Eine Hand wirkt sehr weiblich. Es ist die Gebärde zärtlicher Zuwendung. Die Hand ist feingliedrig, sanft und zart. Die andere deutlich kräftiger und zupackender. Sie scheint nicht nur zu berühren, sondern mit ihrer Kraft auch zu halten. Gott hält und streichelt. Gott bekräftigt und tröstet. Henry Nguyen sagt dazu, er ist wirklich Gott, in dem beides, Vaterschaft und Mutterschaft, voll und ganz gegenwärtig ist. Es ist zu weit gedacht, dass die eine Hand die Verwundbarkeit des Sohnes beschützt, während die andere Hand die Kraft und den Willen des Sohnes bestärkt, sein Leben weiterzuführen. Je mehr ich über Jesaja, Lukas und meine eigenen Erfahrungen nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass lebensspendender Trost nichts, aber auch gar nichts mit unserem Geschlecht zu tun hat. Es ist vielmehr mit unserer Bereitschaft, uns auf unser Gegenüber und dessen Lebensrealität einzulassen. Inwieweit wir bereit sind, genau hinzuschauen, mitzufühlen, auszuhalten und durch unsere bloße Anwesenheit und Anteilnahme eine Perspektive der Hoffnung zu eröffnen. Wenn ich es mir also recht überlege, dann ist es sogar die viel radikalere Variante, dass Jesus sich in seiner Geschichte für einen Vater entscheidet, der dem verlorenen Sohn entgegentritt. Kulturell gesehen wäre es sicherlich wesentlich weniger anstößig, wenn es die Mutter gewesen wäre, die ihrem geliebten Sohn entgegengelaufen kommt. Nein, was diese beiden Texte gemein haben, ist, dass sie mich wieder einmal daran erinnern, dass Gott uns mitten in unserem Chaos begegnet, uns berührt und uns eine neue Perspektive eröffnet. Er ist nicht die erste Hilfemutti und auch nicht der Superpapa, aber er ist der gute Hirte, der mit uns geht. Aber kommen wir doch zurück zu dem Bild, das die Bibel benutzt. Wie tröstet denn nun eine Mutter? Erstens, sie kommt zur Hilfe. Sie kommt, sie ist da, sie bleibt stehen. Sie nimmt sich Zeit, ihr Dasein ist der Trost. Trösten ist das beim Andern sein, anwesend sein. Als Kind war für mich immer eins klar, wenn ich nach Hause kam, war immer meine Mutter da. Nach Hause kommen bedeutete für mich immer gleichzeitig die Anwesenheit meiner Mutter. Bei meinem Enkelsohn, also dem etwas Größeren, habe ich noch etwas anderes beobachtet. Immer wieder, während er ganz vertieft mitten im Spiel ist, schaut er auf und fragt, Mama. Wenn er von seiner Mutter eine Antwort bekommt, sollte man eine nachfolgende Frage erwarten. Aber da kommt dann nichts. Zuerst dachte ich, dass er seine Frage vielleicht vergessen hätte. Aber dann habe ich entdeckt, dass er aufsteht und suchen geht, wenn er keine Rückmeldung von seiner Mutter bekommt. Er will sich nur vergewissern, dass seine Mutter in der Nähe ist. Vielleicht sollten wir uns manchmal mitten in unseren Alltagsgeschäften vergewissern, dass und wie Gott uns nahe ist. Nicht, weil wir in Not sind, sondern weil seine Nähe uns Trost und Halt gibt. Zweitens. Die Mutter nimmt uns in den Arm. Trösten heißt, in den Arm nehmen, mehr als bloße Anwesenheit. Auch als Erwachsene gibt uns eine Umarmung, fühlbare Nähe, eine Berührung, Trost und Beruhigung. In Psalm 131, Vers 2, wir hatten das schon gerade mal gehört, heißt es, ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still, wie ein Kind in den Armen der Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Drittens, sie gibt Zuspruch. Da ist es. Sie spricht dem Kind Trostworte zu. Ist schon gut. Ich bin doch da. Hab keine Angst mehr. Ich bin da. Trösten heißt Zuspruch geben. 365 Mal wird in der Bibel ein Fürchte dich nicht zu finden sein. Für jeden Tag eines Jahres gibt es ein Trostwort. Den Zuspruch Gottes für uns. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, du gehörst zu mir. Fürchte dich nicht, ich stärke dich und ich helfe dir durch. Viertens, die Mutter tröstet, indem sie den Überblick behält. Während die Mutter das gestürzte Kind mit dem blutenden Knie im Arm hält, sieht sie im Augenblick des Tröstens schon über diese Wunde hinaus. Während das Kind noch total im Schmerz der erlittenen Wunde verweilt und weint. Weil die Mutter weiß, dass die Wunde heilen wird, kann sie ihr Kind trösten. Sie sieht das jetzt schon in einem weiten Horizont. Sie sieht schon jetzt vom guten Ende her auf die Wunde und ihr Kind. Gott sieht bereits den Ausweg und das Ende deines Schmerzes. Deinen nächsten Schritt, deinen nächsten Tag, sieht deinen Weg und dein Ziel. Fünftens, die Mutter kümmert sich um die Tränen. Sie trocknet die Tränen. Auch Gott kümmert sich um unsere Tränen. So bezeugt uns das die Heilige Schrift. Und zum Glück nimmt nicht nur um die Tränen der Kinder, nein, auch um die vielen, vielleicht im Verborgenen, heimlich geweinten Tränen der Erwachsenen. In zweifacher Hinsicht kümmert Gott sich um unsere Tränen. Gott sammelt und zählt sie und Gott wird sie abwischen. Im Psalm 56 betet der Psalmist, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Gottes Sammelleidenschaft bezieht sich nicht auf unsere Leistungen und Taten, weder auf die guten noch die schlechten, sondern auf unsere Tränen. Da gibt es eine Sammelstätte für alle menschlichen Tränen, ein Auffangbecken. Gott legt Wert darauf, dass in keine Träne, die ein Mensch je geweint hat, verloren geht oder vergessen wird. Gott zählt sie alle. Bei Gott ist jeder Schmerz, der erlitten wurde, und die Tränen aufbewahrt. Bei Gott sind deine Tränen aufgehoben. Welch ein Trost. Am Ende, verspricht Gott, wird er alle unsere Tränen abwischen. Das sagt bereits der Prophet Jesaja, aber auch die Offenbarung. Wie eine Mutter ihr Kind auf den Schoß nimmt und die Tränen trocknet. Und sechstens, sie reinigt und verbindet die Wunden. Sie klebt ein Pflaster auf und schickt ihr Kind wieder los. Vor einiger Zeit beobachtete ich eine Schar Kinder auf unserer Terrasse. Sie spielten und tobten. Plötzlich stürzte ein Kind und schrammte sich etwas auf. Kein großer Schaden. Weinend kam es zur Mutter. Sie schaute sich an, hörte zu und fragte, möchtest du ein Pflaster? Nachdem ein kleines Pflaster auf dem Kratzer war, versiegte der Tränenstrom und das Kind wandte sich wieder dem Spiel mit den anderen Kindern zu. Der Trost, den Gott uns gibt, ist wie eine Heilsalbe auf unser verwundetes Herz oder verletzte Seele. Gott will dich trösten, deine Wunden versorgen, sodass du getröstet dich wieder aufrichten und weitergehen kannst, trotz deiner Verwundung. In diesem Zusammenhang gibt es noch eine interessante Beobachtung, gerade im Hinblick darauf, dass wir in Kürze Pfingsten feiern werden, im Neuen Testament. Im Johannesevangelium kommt der Begriff Tröster einige Male an hervorgehobener Stelle hervor. In seiner Abschiedsrede an seine Jünger spricht Jesus vor seinem Tod vom Tröster und bezeichnet damit den Heiligen Geist, den er den Gläubigen senden werde. Der Heilige Geist ist also der Tröster, und zwar im umfassenden Sinne. Oder anders gesagt, der Heilige Geist ist Gott, der Tröster durch den Heiligen Geist lässt Gott uns Trost zukommen. Im Hebräischen, der ursprünglichen Sprache des Alten Testaments, ist das Wort Geist, Ruach, gleich Atem, grammatikalisch gesehen ein weibliches Wort, ein Femininum. So kann man mit gutem Grund auf den Gedanken kommen, dass der Heilige Geist, der ja ein Teil, eine Person des dreieinigen Gottes ist, dass der Heilige Geist gewissermaßen die weibliche und damit auch die mütterliche Seite Gottes darstellt. Kommen wir noch einmal zu den Müttern zurück. Was ist aber, wenn auch vielleicht versteckt, Trauer bei den Gedanken an die Mutter mitschwingt oder gemischte Gefühle? Was tun wir, wenn unsere eigene Mutter, Stief- oder Pflegemutter, uns nicht geben konnte, was wir brauchten? Was, wenn wir keine positive Muttererfahrung haben? Was, wenn ein großer Schmerz in unserem Leben ist, weil wir selber nicht so Mutter oder Eltern sein konnten, wie wir gerne wollten, und deshalb uns das Bild einer tröstenden Mutter für Gott Probleme macht? Hilfreich können uns die Worte aus Jesaja 49 sein. Da steht, Israel spricht, ach, der Herr hat mich im Stich gelassen. Er hat mich längst vergessen. Hier spricht das Volk Israel, das fern von seiner Heimat ist. Die Menschen sind gefangen in Babylon, weit weggeführt aus ihrer Heimat. Sie sind heimwehkrank und zweifeln an der Nähe ihres Gottes. Sie können die Hände Gottes in ihrem Schicksal nicht mehr sehen. Daher rufen sie, hat uns der Herr verlassen? Hat uns Gott vergessen? Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass du dieses Gefühl hattest. Doch der Herr antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Die Antwort Gottes bezieht sich auf eine Sitte, die im alten Orient üblich war. Wenn ein Mann und eine Frau sich liebten und den Bund fürs Leben eingehen wollten, so tätowierte sich der Mann den Namen seiner Geliebten in die Handfläche. Gott verspricht hier so, wie ein Liebender den Namen seiner Geliebten in die Handfläche immer bei sich trägt, so wird Gott den Namen Israels und auch deinen Namen in seine Hände eingravieren und einen ewigen Bund mit dir eingehen. Wenn eine Mutter ihr Kind verlassen sollte oder wenn uns Familienangehörige ausschließen oder vergessen, unser Ehepartner oder Freunde uns verlassen, Beziehungen in die Brüche gehen, so wird uns Gott dennoch nicht verlassen. In Gottes Händen steht für immer dein Name eintätowiert. Muttertag hat das Potenzial, uns daran zu erinnern, Trost als lebensbefähigende Geste sowohl zu empfangen als auch weiterzugeben. Den göttlichen Zuspruch, genau gesehen zu werden, anzunehmen und die Herausforderung, andere um uns herum ebenso wahrzunehmen und dementsprechend zu reagieren. Das kann ein Einlass für uns sein, indem wir die Güte und die unendliche Liebe Gottes erfahren, indem wir den himmlisch-mütterlich-väterlichen Trost empfangen, durch den sich neue Perspektiven eröffnen und indem wir zu denjenigen werden, die anderen Hoffnung geben und Neuanfänge ermöglichen. Amen.